Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Das kleine G der Universität Wittenherdecke. Ich bin Martin Rützler und ich begrüße Sie zur 28. Folge des DKG-Podcasts mit Gedanken und Geschichten rund um das kleine G an der UWH. Die Wertschätzung, Anerkennung und Förderung aller Mitglieder und Angehörigen der UWH hat oberste Priorität. Ungeachtet ihres Geschlechts, einer Behinderung, ihrer ethnischen Herkunft, ihrer Religion, ihres Alters und ihrer sexuellen Identität. Diesen Spruch habe ich gefunden in einem Praktikumsraum der Zahnmediziner. Der hängt da über der Tür. Den habe ich schon vor einiger Zeit mal gesehen und habe mich gefragt, warum hängt das denn da eigentlich? Ich bin dem etwas nachgegangen und habe festgestellt, das ist ein Zitat aus unserem Diversity-Konzept. Die Universität Wittenherdecke hat ein Diversity-Konzept und es gibt auch einen Steuerungskreis Diversity. Also eine spannende Geschichte. Und ich habe jemanden gefunden, der mir dazu was erzählen möchte und darf und kann vor allen Dingen. Ja, darf ist eine andere Frage. Meine liebe Kollegin Kirsten Schütz. Hallo Kirsten.
Hallo.
Du bist Ansprechpartnerin für das Thema Diversity.
Ja, richtig.
Ich hatte mal eine Kollegin, die war Sporttaucherin und die hatte Diversity an ihrer Tür stehen. Da habe ich immer Diversity gelesen. Was es aber nicht ist, ist was ganz anderes. Und was das ist, das wollen wir gleich mal ein bisschen beleuchten. Aber erstmal legen wir das Licht auf dich. Wer bist denn du? Was machst du hier an der Uni? Seit wann bist du hier?
Ja, also ich bin an der Uni seit 2001, Februar 2001. Aha. Und habe hier begonnen als studentische Hilfskraft in der Bibliothek. Und da bin ich immer noch tätig.
Wir sitzen in der Bibliothek. Dankenswerterweise hast du mir dein Büro als Ausweichort angeboten.
Das
Unser
stimmt.
Normaler Raum ist gerade ein bisschen belegt.
Wobei dieses Büro sogar inzwischen das Diversity-Büro geworden ist.
Es ist mit dir das geworden?
Ich habe es mir mehr oder weniger erkämpft. In Anführungsstrichen erkämpft. Okay. Der Raum war frei und wir hatten nach einem geeigneten Raum gesucht für Diversity. Mhm. Weil es ganz schön ist, bei diesem Thema einen geschützten Raum zu haben.
Ja.
Und das hat sich dann angeboten, dass das hier im Bibliotheksflur frei wurde. Und so bin ich zu diesem Büro gekommen und bin ganz glücklich damit. Ja, also wie gesagt, ich bin seit 2001 hier tätig in der Bibliothek. Und seit 2010 bin ich die Ansprechpartnerin für den Steuerungskreis Diversity.
Kann man Diversity mit einem Satz kurz erklären, damit man am Anfang schon mal weiß, worum es geht eigentlich?
Ja, also Diversity leitet sich ja ab aus divers, also aus vielfältig.
Aha.
Diversity wird auch, oder beziehungsweise der Begriff Vielfalt wird auch im Kontext mit Diversity gerne genutzt als deutscher Begriff. Und es geht eben darum, die Vielfalt einer Belegschaft wertzuschätzen und gleichzeitig auch darauf zu achten, dass niemand diskriminiert wird aufgrund der Merkmale, die du gerade auch schon vorgelesen hattest.
Mhm. Ich habe an einer anderen Stelle schon mal gesagt, wenn die Uni einen Fußballverein hätte, dann wäre Eintracht Vielfalt ein sehr schöner Vereinsname dafür. Aber passt ja jetzt eigentlich auch besser noch als Eintracht Diversity oder so. Zu deiner Person noch, was hast du denn vorher gemacht, bevor du hier studentische Hilfskraft geworden bist? Was hast du denn studiert?
Ich habe an der Ruhr-Universität Bochum Geschichte, Sozialpsychologie und Philosophie studiert.
Aha.
Und habe 3 Semester Türkisch gemacht.
Oh, kannst du fließend? Also kannst
fließend
du
nicht, aber
kannst du dich unterhalten auf Türkisch?
Inzwischen auch schon gar nicht mehr so gut, weil es in der Praxis, ich habe es leider gar nicht so häufig benutzt. Einige Vokabeln sind natürlich hängen geblieben. Und ich kann, also wenn ich einem Gespräch folge, kann ich grob den Inhalt raushören.
Das ist schon mal toll. Also hat dir das mal irgendwo auch tatsächlich praktisch geholfen irgendwie? Konntest du mal irgendjemanden wegweisen oder zum Bahnhof zeigen oder so?
Ich kann im Urlaub was bestellen zum Beispiel.
Okay,
aber das würde hinhauen, aber dann hört es auch schon fast wieder auf. Also ich hatte ursprünglich mal Orientalistik studiert. Und da war Türkisch eben auch ein Bestandteil des Studiums. Es war aber es war sehr, sehr aufwendig, weil ich auch Arabisch hatte.
Boah.
Und Arabisch ist eine so schwierige, also für mich so schwierige Sprache, aha, dass ich irgendwann festgestellt habe, ich verwende so viel Zeit auf diese eine Sprache, dass alles andere drunter leidet. Und dann habe ich das drangegeben wieder, schweren Herzens eigentlich, und habe aber diesen Türkischkurs beibehalten.
Mhm. Und jetzt hattest du gerade drei Fächer aufgezählt, wenn ich das richtig verstanden habe. Eins war Philosophie.
Genau.
Du ziehst ja schon den inneren Hut. Das andere war
Sozialpsychologie.
Sozialpsychologie und das dritte?
Und Geschichte.
Geschichte.
Und Geschichte war auch mein Hauptfach gewesen. Aha. Ich habe meine Magisterarbeit auch in Geschichte geschrieben, bin also Historikerin.
Aha.
Und aus diesem Bereich Geschichte, Sozialpsychologie stammt auch so ein bisschen meine Affinität zu diesen Frauenthemen, die sich ja auch in Diversity praktisch wiederfinden.
Ja, ja. Ja. Machst du denn von diesen drei Themenfeldern hier an der Uni auch irgendwas?
Jein. Also ich sag mal, einiges aus der Sozialpsychologie spielt natürlich im Bereich Diversity wieder mit rein. Mhm. Das schon.
Ja, das wie ist denn das eigentlich entstanden? Also, dass du jetzt die Ansprechpartnerin klingt jetzt so doof. Wie nennt sich das? Kontaktperson oder?
Ja, also heißt eigentlich sogar wirklich Ansprechpartnerin.
Mhm. Sperrig ist aber jetzt doof.
Es ist sperrig, das stimmt, doof, ja, ne? Genau.
Wissenschaftliche Mitarbeiterin steht auf der Homepage.
Ja.
Ansprechpartnerin für Diversity. Das ist ein bisschen wenig, irgendwie ist so, naja, gut, nehmen wir das mal, wie es ist. Wie ist das zu dir gekommen? Oder hast du dir das herangezogen? Du hast ja gerade schon so angedeutet, dass Frauen und Feminismus hat dich schon begleitet, bevor du das gemacht hast.
Also entstanden ist das Ganze aus unserer Stammtischgeschichte. Wir haben ja zunächst diesen schwul-lesbischen Stammtisch hier an der Uni gegründet. Mhm. Also diejenigen, die den gegründet haben, muss ich dazu sagen, waren einige Jungs aus dem Bereich Wirtschaftswissenschaften und Medizin.
Mhm.
Und ich bin aber dann direkt beim ersten Treffen mit dabei gewesen. Und wir haben dann überlegt, dass es eigentlich zwar schön ist, so einen Stammtisch zu haben, aber wir das Thema eigentlich gerne auch in die Universität hereintragen möchten. Und sind dann an die Personalabteilung herangetreten und haben unseren Wunsch geäußert, mehr machen zu wollen. Und das war auch sehr im Sinne der Personalabteilung, weil die ihrerseits auch in dem Moment überlegt hatten, Diversity oder ein Gender-Konzept oder irgendwas dergleichen hier in der Uni zu implementieren.
Da trafen sich zwei Ideen.
Richtig,
sozusagen.
Genau.
Aha.
Und das hat sich dann in dem Moment so praktischerweise getroffen, ja. Richtig. Und wir haben am Stammtisch überlegt, wer das von uns machen könnte. Und ja, irgendwie
haben alle auf dich gezeigt und
auf mich und
konnte es nicht weglaufen. Ja,
habe mich dann auch ja sehr dafür interessiert, das zu machen, und so hat das dann funktioniert.
Wie ist das hier eingebunden? Hast du ein Stundenkontingent für diese Arbeit zur Verfügung gestellt bekommen, die du dann dafür benutzen kannst?
Richtig,
okay.
Genau.
Ja. Ja, über den Stammtisch können wir nachher noch ein bisschen in die Tiefe gehen, weil ich ja mal auf Besuch da gewesen bin und habe so ein bisschen was mitgemacht. Aber wenn wir das jetzt mal so weiterziehen, also du sagtest, glaube ich, 2009 hat es diesen Stammtisch.
Genau, also der erste Stammtisch war genau am 14.11.2009.
14.11.2009. Das war eine studentische Initiative.
Richtig, genau.
Die Leute gesagt haben, also hier, wir sehen da einen Bedarf, wir initiieren mal und gucken, was passiert.
Genau.
Gibt es ja verschiedene Sachen so hier nach diesem bewährten Konzept.
Das stimmt.
Und dann hat die Uni ein Gender-Konzept oder ein Diversity-Konzept entwickeln wollen, wo das eben dann zusammengepasst hat. Hast du eine Ahnung, warum die Uni, also die Verwaltung hier so ein Konzept haben wollte? War das irgendwie zu der Zeit so ein Hype oder sowas?
Also ich denke, dass das verschiedene Gründe hatte. Zum einen war das natürlich auch in der Zeit, wo die Uni wieder reakkreditiert werden wollte, besonders der Studiengang Wirtschaftswissenschaften. Da war es schon ganz geschickt, mindestens ein Gender-Konzept vorzulegen.
Mhm.
Und des Weiteren entsprach das natürlich auch so dem Zeitgeist, dass man irgendwie der Vielfalt der Mitarbeiter eben mit Wertschätzung begegnet und ein solches Konzept vielleicht auch mal überdenken sollte.
Ja, wir haben ja ganz alte Leitbilder, die heißen zur Freiheit ermutigen, nach Wahrheit streben und soziale Verantwortung fördern.
Ja.
Die werden manchmal draußen auf die Fahnen geschrieben, beziehungsweise die stehen auf den Fahnen, manchmal werden die Fahnen aufgehängt, manchmal werden auch andere aufgehängt, also die sind jetzt nicht mehr ganz so das Das Einzige, was die Universität trägt, sie hat sich auch weiterentwickelt, hat eigene neue Felder ausgemacht, aber das sind immer noch so im tiefsten Kern so drei Leitsätze, wo ziemlich viel sich daran orientiert. Und ich habe gesehen hier in einem Diversity-Konzept aus dem Jahre 2011, also ein Jahr, nachdem ihr sozusagen das quasi formal angefangen habt,
ja.
Ist das auch aufgenommen worden und ihr habt auf diesen drei Leitbildern das Diversity-Konzept der Uni entwickelt.
Das stimmt.
Warst genau. du dabei? Kannst du diesen Prozess
dabei.
Ein bisschen
ja.
erzählen? Wie, also wir sollten nochmal sagen, zum Steuerungskreis gehören noch weitere Personen.
Genau, der Steuerungskreis ist eingesetzt worden vom Betriebsrat und der Geschäftsführung bzw. der Personalabteilung.
Mhm. Und in Person ist das Professor Reis, Anatom,
genau.
und der Herr Bühler, der Personalchef.
Richtig, die Frau Friedhof aus der Personalabteilung ist auch mit an Bord. Und dann haben wir noch studentische Vertreterinnen, Vertreter, die auch eben mit in diesem Steuerungskreis sitzen. Und ich bin als Ansprechpartnerin.
Und der trifft sich regelmäßig?
Dann? Genau, wir treffen uns regelmäßig, je nachdem, was gerade anliegt. Und erarbeiten eben die im Konzept festgehaltenen Ziele.
Und als ihr angefangen habt, da habt ihr euch wirklich hingesetzt und gesagt, so, also wir haben jetzt hier so einen Begriff, Diversity, der muss ja irgendwie ein bisschen Ecken und Kanten bekommen, das muss ja irgendwie praktikabel und umsetzbar werden. Wir versuchen das jetzt einfach mal in ein Konzept zu gießen. Und dann habt ihr euch hingesetzt und diese drei Seiten, die ich jetzt hier vor mir liegen habe, dann entwickelt, oder?
Ja, also wir haben zunächst überlegt, welche Handlungsfelder von Diversity bei uns in der Uni überhaupt wichtig sein könnten.
Ja.
Also wir haben erstmal versucht, so eine Art Ist-Zustand herzustellen beziehungsweise zu beleuchten und haben uns überlegt, welche Handlungsfelder gibt es generell im Bereich des Diversity-Managements und welche würden auf uns zutreffen, welche sind für uns relevant und haben uns dann geeinigt auf die Bereiche Gender, Familienfreundlichkeit, Menschen mit Behinderung, kulturelle Vielfalt und sexuelle Orientierung, Identität. Und haben dann innerhalb dieser Handlungsfelder noch die Bereiche Gender, Familienfreundlichkeit und Behinderung als die zunächst wichtigsten definiert und gesagt, wir wollen uns zunächst auf Gender konzentrieren, weil Gender generell in diesem Bereich eigentlich immer so das Hauptthema schlechthin ist. Und allerdings nicht das einzige Thema bleiben soll, weil man sich dann natürlich, dann hätte man natürlich auch ein reines Gender-Mainstreaming-Konzept erstellen können, was uns aber nicht weitreichend genug war.
Wenn du jetzt das Wort Gender gebrauchst, in meinem Kopf ist, man muss dann immer sagen, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen oder Studierende, also damit man ein Neutrum hat oder so, also dass zwischen den Geschlechtern kein Unterschied gemacht wird. Ist das Gender oder ist Gender eigentlich noch was mehr?
Also den Begriff Gender zu definieren, das ist eine sehr weite Geschichte.
Mach's einfach für mich, so dass ich so.
Da kann man einmal vom sozialen Geschlecht und vom biologischen Geschlecht ausgehen, also einmal von dem, was man wirklich, wie soll ich es am besten erklären?
Zunächst mal hat es mit Geschlecht zu tun.
Genau.
Wir haben ja nun mal in der Alltagserfahrung haben wir Männer und Frauen.
Ja, also praktisch das biologische und das anerzogene, das durch die Sozialisation erlernte, anerzogene Geschlecht.
Und wir haben so Mischformen irgendwie, wo man nicht so ganz genau weiß, gab es ja mal so eine Sportlerin, wo man dann sagte, das ist eigentlich ein Mann, die darf gar nicht in der Gruppe der Frauen laufen, weil die ja körperliche Vorteile hat oder was auch immer. Das war ja mal so ein populäres Ding, was irgendwie durch die Medien ging. Und da gibt's, also ich meine, im Detail oder im konkret gibt's ja immer Jungen, die mit Puppen spielen und Mädchen, die gerne Formel 1 gucken oder was auch immer, also wo man diese Klischees überhaupt nicht mehr bedienen kann. Also das kennt ja irgendwie wahrscheinlich jeder irgendwo. Das geht so in diese Richtung.
Ja, genau. Also da gibt es ja diese Unterscheidung Sex und Gender, die auf Judith Butler zurückführt, die einmal eben vom Sex, vom körperlichen Geschlecht ausgeht und Gender von der sozialen Geschlechterrolle.
Also Sex und, dann auf den Chromosomensatz?
Genau.
XY, X, 2X oder, 2, oder XY, genau. Ne? Den Männern fällt ja ein Bein. Die sind ja behindert. So war es ja irgendwie. Und die soziale, also wie man sozialisiert, genau, wird erzogen.
Simpel gesagt, dass man irgendwie Mädchen eher die Puppe dahinstellt und dem Jungen das Auto.
Ja. Sodass also diese Geschlechterbilder auch irgendwie dann sich durch Erfahrung dann auch tradieren.
Richtig, so, genau.
Ne? Gibt's das im Deutschen? Das ist alles eins irgendwie. Ne? Also Sex und Gender können wir, Sex und Gender war das jetzt gerade, ne?
Ja.
Können wir im Deutschen nicht gut trennen, ne?
Ja, also indem man es vielleicht einfach auf das biologische und auf das soziale Geschlecht zurückführt.
Und es geht immer darum, dass keine Unterschiede gemacht werden. Also dass nicht eine Menschengruppe aufgrund dieser Eigenschaften nun bevorzugt wird oder benachteiligt wird, sondern so, dass im Prinzip eine Gleichberechtigung, Gleichwahrnehmung, Gleichwürdigung, Chancengleichheit und so weiter
existiert. Richtig, genau. Ne?
Das erstmal in Bezug auf Gender. Ja. Aber Diversity zieht das dann noch höher und sagt, es geht nicht nur um das Geschlecht, sondern es geht auch noch um andere Unterscheidungsmerkmale.
Richtig, genau.
Ne? Ich habe hier mal so, das habe ich mir aus diesen ganzen Unterlagen zusammengesucht, also das hast du gerade schon genannt, diese sexuelle Identität. Dann Alter ist so ein Ding, wo man die Menschen unterscheidet, die Religion, die ethnische Herkunft. Behinderung wird genannt, ist ja auch so ein Begriff, mit dem ich so ein bisschen... sagen wir mal, ist nicht ganz ideal, aber und eben das Geschlecht. Also ich habe jetzt hier 6 Sonderbegriffe. Ist das das gesamte Diversity-Feld oder gibt es da noch mehr?
Also es gibt noch weitaus mehr Begrifflichkeiten, aber das sind jetzt so die Hauptdimensionen von Diversity, ja.
Und jetzt waren wir ja gestartet hier. Wie seid ihr zu dem Konzept gekommen? Da hast du ja gesagt, wir haben uns schon sozusagen fokussiert auf etwas. Ihr hattet euch fokussiert auf Gender, also quasi das Geschlecht, aber auch mit der sexuellen Identität verbunden. Ist das dann, ne?
Das sind zwei verschiedene Bereiche.
Also das Geschlecht ist im Fokus, dann die Familie.
Familienfreundlichkeit, genau.
Das habe ich hier gar nicht auf meinen Zettelchen stehen, guck an. Wird ja wohl nicht die Ethnie sein, nein. Und die Menschen mit Behinderung. Gut, dann von den 6 können wir mal diese 2 hier rüberlegen.
Ja.
Das ist der Fokus und Familie. Gut.
Genau.
Ja. Das war also, das habt ihr so diskutiert?
Das haben wir diskutiert.
In diesem Kreis und gesagt, also da legen wir erstmal Schwerpunkte hin. Aber wie ist denn dieses Papier entstanden? Hat das jemand sich so...
Das haben wir gemeinschaftlich erarbeitet, genau, in verschiedenen Sitzungen und... Ja, wir haben überlegt, dass sich diese Leitsätze der Uni geradezu anbieten, sie als Grundlage des Konzeptes zu nutzen, weil wir irgendwo auch einen Bezug herstellen wollten, auch so ein bisschen inhaltlich, philosophisch betrachtet und haben dann beim weiteren Lesen dieser ausformulierten Leitsätze festgestellt, dass sie wirklich ideal sind, um unsere Ziele daran aufzuhängen.
Das finde ich ganz faszinierend, weil die ja schon wirklich über 30 Jahre alt sind.
Ja.
Und so ein modernes, also ich sag mal modernes Thema wie Diversity trotzdem abdecken können. Also die scheinen ja doch ziemlich, sagen wir es mal, genial gemacht zu sein.
Ja,
also zeitlos.
Zeitlos, ja.
Also was habt ihr denn da untergebracht bei Zur Freiheit ermutigen? Vielleicht kann man da mal so ein bisschen ins Detail gehen.
Ja, da haben wir zum Beispiel die individuelle Entwicklung und die Chancengleichheit des Menschen in den Vordergrund gestellt und gesagt, dass hier wirklich jeder, egal wie er nun ist, die gleichen Chancen erhalten soll. Und wir haben dann also verschiedene Voraussetzungen definiert. Und auf der anderen Seite Maßnahmen vorgeschlagen. Ich kann jetzt mal ein Beispiel nennen. Also wir haben zum Beispiel als Voraussetzung die Vereinbarkeit von Beruf und Familie in den Vordergrund gestellt und haben überlegt, wie kann man dem gerecht werden und uns da auf den Punkt flexible Arbeitszeiten zum Beispiel geeinigt.
Und das ist untergebracht unter dem Punkt zur Freiheit ermutigen, weil da jetzt die, sagen wir mal, die Tatsache, dass jemand beruflich tätig ist, soll möglichst keinen Einfluss darauf haben, wie die Familienplanung ist.
Richtig.
Es soll irgendwie kombinierbar sein. Und
genau.
ich muss jetzt erstmal 20 Jahre arbeiten und dann kann ich mich um Kinder kümmern oder so. Also dass man sagt, die Freiheit
ja, beides haben zu können und zu dürfen und nicht aufgrund des Kindes oder der Kinder daran gehindert werden soll, so frei zu arbeiten, wie man das gerne machen würde oder eben auch zu studieren. Also es geht ja nicht nur um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, auch um Studierende, dass da zum Beispiel die Familie eben kein Hinderungsgrund sein soll und darf. Und
die Frage ist, was kann die Institution, was kann die Uni tun, um das zu erleichtern, sagen wir mal. Also genau. Wir können jetzt nicht allen wahrscheinlich irgendwie einen Krippenplatz versprechen oder so.
Das stimmt,
irgendwie, ja. Also es gibt ja sicherlich Grenzen, aber man kann auch Dinge tun, die das irgendwie leichter machen. So.
Ja.
Das Papier ist ja ganz süß, das oben drüber steht. Diese Voraussetzungen könnten umgesetzt werden durch. Also es bleibt ja im Konjunktiv, die ich erstmal stecken. Was ist denn konkret da zum Beispiel, was man tun kann?
Also in diesem Bereich sind wir jetzt noch auf dem Weg, was das angeht. Und bisher haben wir uns eigentlich...
Flexible Arbeitszeiten gibt es doch eigentlich hier schon. Also für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, oder? Ist das, würdest du sagen, da ist noch viel zu holen irgendwie?
Um ehrlich zu sein, weiß ich das nicht genau.
Macht ja nicht. Ich kriege das halt so aus meiner Abteilung mit, dass da doch relativ... sagen wir mal, individuelle Zeitkonzepte geschneidert werden. Also es gibt nicht nur volle Stelle, halbe Stelle, sondern es gibt auch alles Mögliche dazwischen. Es gibt so Sachen, dass Leute dann mal für eine Zeit lang weg sind und dann wiederkommen und so weiter. Also das ist, ich weiß nicht, ob es in allen Bereichen so ist. Oft ist ja in der Zahnklinik, weil die dann einfach so eine Präsenz unmittelbar brauchen, ist das dann oft schwieriger umzusetzen als in den, sagen wir mal, in den Verwaltungstrakten. Da kann man das schon mal ein bisschen einfacher hin und her schieben. Da kann auch einer mal nachts arbeiten, aber das geht in der Zahnklinik halt nicht so gut.
Ne? Das stimmt, also,
da gibt es unterschiedliche Anforderungen. Ja, und diese Wickeltische habe ich auch irgendwie gesehen. Ne? Wir haben ja jetzt überall so Wickeltische hängen.
Ja.
Gehört, wenn man so will, ja auch dazu.
Wenn man so will, gehört das dazu, zu Familienfreundlichkeit.
Ich bringe meine Familie eben mit, also wenn ich Studierender bin oder Mitarbeiter, Mitarbeiter vielleicht nicht, aber Studierende. Eben
die Studierenden auf jeden Fall,
ja. Bringen dann ihre kleinen Kinder mit und können die dann auch kindgerecht versorgen, also dass man das Kind dann einfach irgendwann mal wickeln kann, ne, so ein Dings da. Also ich habe es mal gesehen, das ist so ein Ausklapp-Apparat, und da sind dann wohl die Utensilien drin, die man so braucht. Das sind so ganz praktische Dinge.
Ja.
Aber auf die Ebene runter habt ihr dann auch schon diskutiert? Oder ist das eher so auf so einer Leitbildebene, die ja so abstrakt ist und sich dann erst nach und nach konkretisiert?
Also sowohl als auch das Thema Wickeltisch hatten wir auch im Gespräch.
Mhm. Auch schon zu dem frühen Zeitpunkt?
Auch schon zu dem frühen Zeitpunkt, ja. Wobei die Familienfreundlichkeit bisher von uns noch gar nicht großartig bearbeitet wurde. Also das ist...
Okay, das ist noch für die Zukunft.
Feld, das kommt noch.
Das kommt noch, okay. Gut, dann gehen wir mal den anderen Punkt an, hier nach Wahrheit streben. Achso, wollte ja noch ganz sagen, ganz oben drüber steht ja, dass die Uni Pluralität von jeher als besondere Ressource betrachtet und nicht als Belastung. Finde ich sehr schön, dass man Pluralität auch als Belastung empfindet. Ach, jetzt will der auch noch eine extra Wurst haben. Aber der kriegt die dann, wenn es geht, halt auch, ne? So.
Wenn man es einrichten kann.
Gut, also nach Wahrheit streben, da kommt das Wort Pluralität wieder vor. Guck mal,
ja,
jetzt habe ich das gerade, ohne es zu wissen, vorweggenommen. Aber erzähl du, du kannst das bestimmt viel besser als ich.
Ja, Wahrheit in diesem Kontext kann man mit Transparenz verbinden und Transparenz im Sinne eben, dass wir das, was wir machen und erarbeiten, der Universität und den Angehörigen auch immer sehr gerne vorstellen möchten. Dass wir also nicht nur im stillen Kämmerlein irgendwas machen, sondern damit auch an die Uni-Öffentlichkeit gehen und zeigen, A, dass wir überhaupt da sind und B, auch die Ergebnisse unserer Arbeit regelmäßig vorstellen. Das äußert sich eben A, in unseren Berichten, Zwischenberichten, die wir vorstellen, wie aber auch zum Beispiel so in der Präsenz beim Tag der offenen Tür, beim Markt der Möglichkeiten. einfach, dass wir zeigen, dass wir da sind und offen sind für Fragen und Anregungen.
Ja, hinter mir auf dem Tisch stehen ja auch so Schauobjekte, die hast du mir gerade noch kurz gezeigt. Ja. Also das ist so Material, was man einfach hinstellen kann, sagen so, das, darum geht es, genau. Handzettel, irgendwelche Postkarten, ja, und so, dass man einfach erkennbar, sichtbar ist und dann, ja, auch aufgesucht werden kann.
Richtig, genau.
Also abstrakt arbeiten, aber eben auch konkret ansprechbar sein.
Ja.
Ja, und dann haben wir noch den dritten Punkt, soziale Verantwortung fördern. Nehmen wir den auch noch mit, dass wir da so einen Punkt haben, was da gibt es zum Beispiel einen Sozialfonds, wie ich da gerade lese. Wenn es so etwas könnten, ja. Also das ist vielleicht auch für die Zukunft.
Das ist,
ich weiß nicht, ob es das schon realisiert ist. Aber Beratungsangebote zum Beispiel oder Mentoringprogramme,
genau,
sowas gibt es ja hier.
Also Mentoringprogramme in unserem Bereich gibt es noch nicht. Beratungsangebote, ja, also ich bin da offen für jeden, der Fragen hat oder für jede, die Fragen hat. Mhm. Kann man per E-Mail Termine mit mir vereinbaren oder auch einfach, wenn ich dann eben da bin, anklopfen und reinkommen. Und
wie ist da deine Erfahrung? Wie oft kommt da jemand? Kommt da jede Woche einer oder jeden Tag einer?
Ach, das ist ganz unterschiedlich. Das ist oft, dass zum Beispiel nach dem Tag der offenen Tür mehr Beratungsbedarf ist als zwischendurch zu Phasen, wo jetzt offensichtlich nicht so viel passiert.
Mhm.
Also es sind jetzt nicht so wahnsinnig viele Anfragen, aber es kommt immer mal doch jemand auf mich zu und hat da ja eben Fragen oder möchte zu bestimmten Punkten was wissen.
Ich habe gelesen, dass die staatlichen Hochschulen Vorgaben bekommen haben, was,
richtig,
da gemacht werden muss. Also die,
ja,
stecken in so einem Korsett.
Genau.
Die Uni Wittenherdecke als private Universität hat diese Vorgaben, soweit ich das jetzt richtig, wenn ich das richtig gelesen habe, zurzeit nicht. Die unterwirft sich so einer Art Selbstverpflichtung.
Richtig, genau, das, mhm, stimmt. Ich habe am Anfang, als ich angefangen habe, für das Thema zu recherchieren, festgestellt, dass wir zu dem Zeitpunkt, also das war 2010, die einzige Hochschule oder Universität in Nordrhein-Westfalen waren, die weder ein Gender- noch ein Diversity-Konzept hatte.
Mhm.
Und das allein ist schon ein Grund gewesen zu sagen, das müssen wir ändern.
Mhm. Ja, zumal, wie du ja vorhin auch eingangs gesagt hast oder zwischendurch gesagt hast, bei Reakkreditierungen ist das auch,
richtig,
ein Kriterium,
ja,
was berücksichtigt wird. Und da steht man ja schon im unmittelbaren Vergleich,
genau,
mit anderen Studiengängen an staatlichen Hochschulen.
Ja.
Also wenn man dann da an der Stelle so ein Loch hat, ist ja auch irgendwie in der Außendarstellung oder in der Darstellung einfach schlecht.
Ne? Ja, das stimmt.
Schlecht. Naja, es sieht natürlich besser oder es ist einfach ein runderes Bild, wenn man da auch noch was liefern kann.
Auf jeden Fall.
Mhm. So, jetzt habt ihr dieses Diversity-Konzept, ich vermute mal, mit mehreren schwierigen Sitzungen dann,
ja,
geschrieben. Ja, erzähl doch mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Oder lieber nicht. Gut, ja, abwesend ist schon. Nein, weil es ist ja oft so, wenn, wie du sagst, da sitzen mindestens mal 4 Menschen mit studentischer Beteiligung, 5, 6.
Ja.
Die sind ja auch divers.
Die sind auch divers, genau.
Die haben ja unterschiedliche Vorstellungen. Die einen wollen den Schwerpunkt da setzen, die anderen,
richtig,
dort. Die,
genau,
anderen wollen mit großen Schritten voran. Die anderen sagen, ja halt, es muss auch in den Haushalt passen,
ja,
und die ganzen Realbedingungen berücksichtigen. Solche Prozesse kenne ich aus anderen Bereichen. Die sind ja oft sehr hakelig. Und ich bin dann total fasziniert, wenn dann sowas Konkretes, okay, es ist abstrakt und es ist im Konjunktiv formuliert, aber es ist zumindest so, dass man sich darauf beziehen kann. Diese 3 Seiten liegen nun mal vor. Und wie ich,
richtig,
sehe,
ja,
sind sie vom Präsidenten und vom damaligen Kanzler auch gegengezeichnet.
Ja.
Also es ist nie irgendwas, was
das
in der Luft,
stimmt,
hängt. Und ist als Leitbild, als, ja, wenn man so will, ich weiß nicht, das richtige Wort ist nicht Leitbild, aber es wirkt so, dass das eben als Handlungsmaxime,
ja, das würde ich auch so
gelten soll, ne?
Genau, so sagen.
Wie schwierig war das denn? Wie lange hat das gedauert, bis ihr das so hingekriegt habt?
Also wir haben einige Wochen und Monate daran gefeilt, würde, mhm, ich jetzt mal sagen. Das Konzept wurde im Mai 2011 von der Geschäftsführung unterzeichnet und wir haben im Sommer 2010 begonnen, daran zu arbeiten oder beziehungsweise begonnen, uns in diesem Steuerungskreis zu treffen, haben dann ja zunächst diese Handlungsfelder definiert und haben dann aber schon relativ schnell angefangen, auch dieses Gesamtkonzept zu erarbeiten.
Mhm.
Und was allerdings wirklich gut funktioniert, dass ja alle in diesem Kreis dieses Konzept oder beziehungsweise dieses Thema machen möchten.
Ja.
Jeder hat natürlich irgendwie mal einen anderen Fokus oder eine andere Meinung, aber letztendlich hat das doch wirklich erstaunlich gut funktioniert, dass wir da auf einen Nenner kommen konnten und das sind dann hinterher so sprachliche Feinheiten, die man dann irgendwie noch so ein bisschen besprechen muss. Das geht dann irgendwie ein paar Mal rum und wird rumgeschickt und jeder verbessert hier und da nochmal was, aber im Großen und Ganzen hat es gut funktioniert.
Wie siehst du denn, wenn du so auf den Unibetrieb guckst, diese Chancengleichheit eigentlich eingelöst? Würdest du schon sagen, ja, das funktioniert hier schon ganz gut? Also wir haben keine Scheu vor unterschiedlichen Religionen. Hier laufen Menschen rum, die alle Gliedmaßen haben, aber auch welche, die, wo nicht mehr alles dran ist. Und Leute, die wahrscheinlich wie ein 100-Meter-Sprinter beweglich sind und andere, die deutlich langsamer unterwegs sind, weil der Körper es einfach nicht hergibt. Das ist so dass die Wahrnehmung, die ich so habe. Rollstuhlfahrer sieht man.
Ja.
Menschen mit Kopftuch, die offenbar, oder auch mit Kippa habe ich gesehen, also die ihre Religion nach außen tragen und erkennbar machen. Du bist ja jetzt sozusagen mit dem Fachblick unterwegs. Wie siehst du das so?
Also ich glaube, auf den ersten Blick sind wir schon sehr bunt und immer schon auch sehr bunt und anders auch gewesen.
Mhm.
Und je mehr ich mich mit dem Thema beschäftige, merke ich allerdings, dass es da doch auch Vorbehalte gibt. Und das sind dann eher, das ist vielleicht auch zum Teil so eine Art versteckte Diskriminierung, die man dann auch in persönlichen Gesprächen erst herausfindet. Im Großen und Ganzen glaube ich, dass wir, was Vielfalt angeht, bunter als andere Unis sind. Also ich kann es jetzt aus meiner eigenen Studienzeit eben ein bisschen vergleichen, dass hier einfach mehr in Anführungsstrichen Typen rumlaufen, die irgendwie auf ihre Art und Weise eben einfach anders sind. Aber die Toleranz ist, glaube ich, nicht so weit, wie wir sie gerne hätten.
Das ist also natürlich auch eine Gefahr. So versteckte Intoleranz ist dann doch schwer zu greifen wahrscheinlich. Dann ist es, wäre es wahrscheinlich einfacher, wenn die Leute aufstehen und sagen, hier alle Blonden raus oder auch immer. Mhm. Ja, dann kann man, dann weiß man, aha, da geht es also um äußeres Merkmal, Haarfarbe oder was auch immer. Kann man da konkret arbeiten. Wenn man das nicht so richtig mitkriegt, ist es schwierig, da überhaupt darauf zu reagieren, auf sowas. Ne?
Ja, das stimmt. Da bin ich auch wirklich angewiesen darauf, dass die Menschen zu mir kommen und mir auch konkret sagen, wo es hapert, wo sie Probleme haben oder beziehungsweise wo sie auch irgendwo benachteiligt wurden oder Diskriminierungen erfahren haben, damit wir da dann auch im Steuerungskreis Lösungen überlegen können.
Hast du den Eindruck, dass das etwas ist, was ja sozusagen willentlich passiert? Also ich will mich erklären. Also ich persönlich merke, obwohl ich mich vom Kopf her für aufgeschlossen halte und den Menschen alle ihre gleichen Chancen geben möchte, dass ich in konkreten Situationen aber offenbar irgendwie geprägt bin durch Elternhaus oder was auch immer und dann in so Situationen komme, wo ich das, was ich mir eigentlich theoretisch für mich selber ausgedacht habe, irgendwie nicht in der Lage bin, tatsächlich auch umzusetzen. Also Berührungsängste zu haben. Ne? Und da merke ich aber bei mir selber, dass irgendwie die Schere zwischen dem Gewollten und dem Getanen so auseinanderläuft. Und dann in guten Momenten kriege ich dann auch einen hellen Moment und sage, hallo, was machst du denn da eigentlich? Ja? Du unterstellst jetzt einem Menschen aufgrund irgendeiner, was weiß ich, Eigenschaft dieses und jenes. Überleg mal, ob das überhaupt der richtige Weg ist. Und dann kriege ich mich vielleicht wieder ein bisschen eingefangen.
Ja.
Das ist aber also mehr oder weniger Unfähigkeit. Ich bin einfach nicht fit genug irgendwie.
Ja.
Würdest du das eher als Problem sehen oder tatsächlich, dass man so eine kalkulierte Chancenungleichheit hat? Sondern ja, wir reden zwar alle sind gleich, aber letztendlich versuche ich mir dann doch einen Vorteil zu verschaffen, weil der andere irgendwie langsamer ist oder was weiß ich.
Muss ich mal drüber nachdenken. Ja, zum Teil ist es schon bewusst eingesetzte Benachteiligung oder das heißt, vielleicht ist Benachteiligung in dem Fall jetzt nicht der richtige Begriff. Also mir fällt da jetzt ein Beispiel ein. Mhm. Wir werben ja, oder ich werbe ja für den Stammtisch per E-Mail monatlich. Ja. Und mich hat mal ein Studierender angesprochen beziehungsweise angeschrieben, er möchte in Zukunft diese E-Mails nicht mehr bekommen, weil ihn das Thema nicht betreffen würde. Und er würde sich dadurch gestört fühlen.
Ah.
Und ich habe ihm dann zurückgeschrieben, ich habe ja keinen Einfluss darauf, weil das über den Gesamtverteiler laufen würde und könnte ihn da ja nun nicht rausnehmen, weil ich ihn ja explizit nicht persönlich anschreibe, sondern alle diese E-Mail bekommen. Und da hatte ich schon so ein bisschen das Gefühl, dass ihm dieses Thema unangenehm ist. Mhm. Und er wirklich damit nichts zu tun haben möchte und nicht vielleicht wie bei anderen E-Mails, mit denen man selber jetzt persönlich auch nicht unbedingt Berührungspunkte hat, die man aber dann trotzdem einfach überliest.
Ja, es gibt ja reichlich,
es gibt reichlich
Hinweise, kommen Sie genau. zu der Veranstaltung, gehen Sie dahin, Theater und macht irgendwas oder was, parken Sie morgen richtig, woanders genau. oder was auch immer. Da kann er sich ja nicht bei jeder einzelnen Stelle melden und sagen, das will ich nicht haben.
Das stimmt. Und das selektiert ja jeder für sich selber auch, was wichtig und unwichtig ist. Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass er andere Stellen dann auch anschreibt oder angeschrieben hat, um mit der Bitte, dass man ihn da rausnehmen solle. Und da hatte ich das Gefühl, dass es wirklich auch an dieser Thematik gelegen hat.
Also grundsätzlich könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass die Universität ein etwas differenzierteres Informationsmanagement auch verwalten könnte. Also nicht, dass jeder jede Mail bekommt. Das ist doch ein bisschen grob gebürstet, ja. sagen wir mal. Aber man hat schon so oft darüber nachgedacht. Irgendwie ist das im Moment immer noch die beste aller Möglichkeiten mit all ihren Nachteilen. Also ich kann das ein Stück weit verstehen, dass die Studierenden sagen, wir werden hier zugespammt mit so viel Kram. Und da gehen die wirklich wichtigen Informationen leider dann auch mal unter, weg damit, mit diesem ganzen Drumherum. Aber das ist eine andere Frage, die du ansprichst. Ne? Also er hat dann wirklich gesagt, hier schwul, lesbischer Stammtisch,
richtig, das will ich nicht und,
damit will ich nichts zu tun haben. Ja. So die Konfrontation ist, also würdest du sagen, war eher als unangenehm empfunden mit der Thematik.
Ja, ja.
Das heißt, da gibt's dann, ja, was kann man da, ich jetzt so ein bisschen reindeuten eigentlich. Ne? Ich kann wieder nur aus meiner eigenen Erfahrung berichten. Ich war mal in einer Theatergruppe und da war eben auch ein Mitspieler, der homosexuell war, also bekannt, ja. offen, gar kein Problem, ein lieber Kerl, also wirklich, kein Problem im Umgang eigentlich, aber natürlich auch immer distanziert. Und nach einer Weihnachtsvorstellung, die wir gemacht haben, hat er alle anderen, also wir haben uns immer so gegenseitig in die Arme genommen. In der Theatergruppe gibt's ja relativ wenig Berührungsängste, aber es gibt trotzdem noch gewisse Dinge, die man halt nicht tut. Und er hat dann jeden mit einem entsprechenden Küsschen in den Weihnachtsurlaub geschickt und bei mir hat er mir einen Kuss auf den Mund gegeben und zwar mit voller Absicht, weil er genau wusste, dass ich da immer so, ja, was passiert da jetzt? Und ich war wie vom Donner gerührt, muss ich gestehen. War der erste Mann, der mich geküsst hat und gleich auf diese doch sehr deutliche Art und Weise. Das hat mich auch ein bisschen so innerlich erstmal so einen Hopsen machen lassen. Ja. Ich wusste nicht so genau, wie ich damit umgehen. Aber es hat mir nicht geschadet. Im Gegenteil. Es war so ein Moment, wo ich wirklich gesagt habe, was passiert hier jetzt eigentlich? Aber
ich glaube, jeder darf aber diese Berührungsängste auch einfach haben.
Ja, der hat ja ganz bewusst diesen Schritt gemacht. Also ich glaube, der läuft auch nicht sonst rum und küsst alle Menschen. Der hat sich gesagt, der kleine verschüchterte Kerl da in der Ecke, den werde ich jetzt mal ein bisschen aufmöbeln. Hat das ist so gemacht. Ist mir halt lustigerweise, ich habe das auch mal mit einer Frau erlebt und da war ich genauso wie vom Donner gerührt, weil das war einfach, das war ganz interessant. Es war überhaupt nicht wichtig, welches Geschlecht das war, sondern die Tatsache alleine, dass jemand diese Individualbereich Grenze. Eigentlich so bewusst überschreitet. Das war eigentlich eher so das, wo ich denke, huch.
Dieser Überraschungsmoment wahrscheinlich.
Gut, also Ja, jetzt erzähle ich hier von mir. Ich will doch gar nicht von mir erzählen. Die wollen ja die Diversity-Geschichte ein bisschen beleuchten hier. Du hast gerade schon den Stammtisch erwähnt und ganz am Anfang ja auch gesagt, also der schwul-lesbische Stammtisch ist sozusagen die eine initiale Bewegung gewesen, genau, die sich dann mit der von der Universität im Sinne von Reakkreditierung und vielleicht nicht vorhandenen, aber gefühlten Auflagen mit Gender und Diversity-Konzept getroffen hat. Aber ist übrig geblieben oder noch immer aktiv ist der schwul-lesbische Stammtisch.
Richtig.
Der sich aber auch anders, also der nennt sich halt immer noch so, aber du schreibst ja auch in deiner E-Mail, die ich hier mal liegen habe, ja. Diversity ist mehr als der schwul-lesbische Stammtisch. Diversity heißt Gleichberechtigung zu leben und Diskriminierung zu vermeiden. Diversity, das ist auch die Gleichstellung der Geschlechter, die Unterstützung von Menschen mit Behinderung, die Realisierung familiengerechten Studierens und Arbeitens, die Wertschätzung anderer Ethnien, Religionen und Kulturen und so vieles mehr. Punkt, Punkt, Punkt. Also da fängt's an, hört aber damit nicht auf. Diversity an der UWH ist die gelebte Vielfalt. Das jetzt aber den Diversity-Stammtisch zu nennen, das wäre, also ihr haltet schon an dem Begriff. Nein, es heißt ja Diversity-Stammtisch. Aber
es heißt Stammtisch. Ja, es ist ursprünglich.
Ne, es vermischt sich irgendwie so. Ne?
Aber es sollte sich dann irgendwann auch vermischen, weil ja Diversity einfach divers ist und es soll nicht abgegrenzt werden von den anderen Themen. Und es ist schon in erster Linie die Möglichkeit, also dieser Stammtisch bietet eben insbesondere schwul-lesbischen, bisexuellen, transsexuellen Menschen die Möglichkeit, sich zu treffen, sich auszutauschen. Aber jeder andere ist eben auch willkommen. Und es gab auch in der Vergangenheit immer wieder Menschen, die aus verschiedensten Gründen den Tisch besucht haben. Mhm. Und das ist eigentlich auch das Schöne daran.
Kommen da, sagen wir mal, Menschen, die ein Problem haben oder auch Leute, die einfach neugierig sind, andere Menschen, also diese diverse, diese alles. Vielfalt, diese Pluralität auch mal so ein bisschen verdichtet zu erleben, so stelle ich mir jedenfalls vor. Also ich war ja mal da im Januar, wo es endlich mal an einem anderen Tag, also an einem Mittwoch war, so mittwochsabends bin ich immer verhindert. Und da bin ich dann mal dahin gefahren und ich habe ja auch einen Rekorder mitgenommen. Vielleicht ist jetzt der richtige Moment, da mal reinzuhören.
Das können wir gerne machen.
Was wir da also was mir die Teilnehmer da erzählt haben, muss ich mal eben aufstehen und hier auf den Knopf drücken. Dann hören wir da mal rein. Ja, nur einmal drücken hilft.
21. Januar. Ich bin in Witten im Ratskeller beim Diversity-Stammtisch, beim schwul-lesbischen Stammtisch, der sich mehr oder weniger regelmäßig trifft. Ich weiß noch nicht mal genau, wie häufig. Es wird aber öfter mal per E-Mail dazu eingeladen und es sind anwesend 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mit mir 10 Personen. Und der eine oder andere hat mir gerade zugesagt, dass er mir mal kurz ein paar Gedanken spendet, was denn der Stammtisch eigentlich bedeutet und warum man eigentlich hier ist. So, ich darf hier mal fragen, ich darf den Namen sagen oder lieber nicht?
Ja doch, natürlich.
Gut.
Du bist Christian Eichert. Ich bin der Christian, genau, ich bin der Christian.
Er ist der Christian.
So, und wer bist du?
Ich bin der Martin.
Hallo Martin.
Hallo Christian. Warum bist du hier?
Oha. Beim Stammtisch, ne?
Ja, genau hier, beim Stammtisch.
Naja, also ich habe das Ding irgendwann mal vor ein paar Jahren mitgeholfen zu initiieren. Dann wäre es ganz gut, wenn ich dabei bin, ne? Irgendwie. Und ich versuche immer da zu sein, wenn ich in der Gegend bin, ja. Aber warum haben wir das irgendwann mal ins Leben gerufen? Naja, weil es einfach schwul, lesbisch, bisexuelles, trans, inter, curious Leben an der UWH gab und gibt. Und wie das ja überall ganz normal ist, ne? Im Profifußball genauso wie beim Friseur nebenan. Und naja, es gab keinen Interessensclub. Es gab eigentlich für alles irgendwie so eine Initiative an der UWH und haben wir gedacht, Mensch, machen wir doch einfach mal so eine ganz ungezwungene Veranstaltung, wo jeder einfach kommen kann und mal gucken kann, ob er da was für sich findet oder was mitbringt.
Und wie ungezwungen läuft das?
Das läuft total ungezwungen, weil ich sehe gerade, dass hinter mir schrauben schon Leute am Ohr rum. Also es ist total, also was heißt ungezwungen? Also nee, das ist ja einfach aus der Idee entstanden, dass sich ein paar Leute treffen, zusammensetzen, ein Bierchen trinken oder auch ein Wasser und einfach über Themen sprechen, die sie beschäftigen. Und es ist ja schon so, dass die Sache mit sexueller Orientierung und sexueller Identität, dass das zwei unterschiedliche Teile sind. Die Leute sagen immer, sag mal, Sexualität spielt doch gar keine Rolle in der Uni oder so. Oder warum, wenn du da Student bist oder wenn du da Mitarbeiter bist, hat das doch nichts damit zu tun, mit dem, was du in deinem Schlafzimmer machst oder so. Und das ist natürlich eine Sicht der Dinge. Das ist die Sicht auf sexuelle Orientierung und auch sexuelle Praxis. Aber dann gibt es natürlich diesen Bereich der sexuellen Identität. Also wenn ich jetzt als Mann zum Beispiel einen Partner habe, der auch ein Mann ist, und ich erzähle zum Beispiel, dass ich am Wochenende mit meinem Freund im Kino war, ja, dann ist das ja immer wieder eine kleine Art von Coming Out, ne, die ich jedes Mal dadurch wieder habe. Also es, im Alltag gibt es ganz, in den gewöhnlichsten Situationen gibt es immer wieder Momente, wo man also diesen kleinen Unterschied merkt und wo das dann immer wieder thematisiert wird. Ne. Das wissen wir ja aus der Erkenntnistheorie, dass die Differenz sozusagen die kleinste Form der Erkenntnis ist. Ja. Und deshalb ist es sozusagen eine schöne Art und Weise, wenn man ein Forum hat, wo man einfach bei all der Vielfalt und bei all der Offenheit und bei all der Freiheit, die die UWH sich ja auch immer gerne auf die Fahnen schreibt, dass man auch einen Raum hat, in dem man darüber sprechen kann. Aber jetzt habe ich so viel gesprochen. Ja. Zur Vielfalt gehört ja auch das andere zu Wort kommen und deshalb kannst du jetzt sozusagen einmal weitergehen.
Okay, danke schön, bis hierhin. Ich komme ja vielleicht noch mal rum. Wer möchte denn noch? Nein? Du nicht. Kirsten? Die Einladerin, die auch formale Einladerin ist Kirsten Schütz. Die hat die E-Mail geschrieben und die schreibt auch immer wieder die E-Mails. Ich sage mal, Kirsten, was ist denn der Stammtisch für dich? Warum lädst du einen dazu?
Ja, weil ich immer wieder mich aufs Neue freue, hier unterschiedliche Menschen begrüßen zu dürfen. Das Schöne ist einfach, dass die Runde jedes Mal sich anders zusammensetzt. Also wir sind eigentlich eine kleine Stammgruppe von, sagen wir, 3-4 Personen, die fast immer da sind. Alle anderen wechseln. Und das ist das Spannende daran, dass wir inzwischen eben auch so unterschiedliche Menschen begrüßen dürfen. Das sind jetzt nicht nur Personen aus diesem Kreis Schwul, Lesbisch, Bi, sondern alle möglichen Angehörigen der UWH waren schon da und das finde ich einfach spannend.
Werden denn hier dann tatsächlich auch Probleme besprochen? Ich könnte mir ja gerade vorstellen, dass, also wenn ich da jetzt ein Problem in diesem Bereich habe, was Christian gerade sagte, so dieses kleine Coming-out, was mir jeden Tag irgendwie ein bisschen Probleme bereitet, kann ich das denn in einer Gruppe mit 10 Leuten besprechen oder ist das dann doch eher so privat, dass ich auch in dieser Gruppe darüber gar nicht reden würde?
Also es gab eher die Fälle, dass dann zum Schluss, wenn nur noch ganz wenige Leute da waren, wenn wir vielleicht nur noch zu zweit oder zu dritt waren, durchaus auch Probleme besprochen wurden. Im großen Kreis halte ich das eher für nicht so angenehm. Dafür bin ich aber auch dann natürlich in meinem Büro da und kann auch da gerne irgendwie beraten oder sprechen.
Also das dient hier so eher der Kontaktpflege, dass man sieht, wer da ist, wer sich interessiert, wer ansprechbar wäre, wer vielleicht auch mal hier reingeschnuppert hat, dass man sich vielleicht auch am Campus einfach mal drauf anspricht oder so. Also das ist eher die Funktion.
Ja, genau so sieht's aus. Das würde ich jetzt auch so unterstützen, ja. Hm.
Und das, wie lange gibt's den jetzt?
Wir haben uns das erste Mal im November 2009 getroffen und seitdem fast alle 4 Wochen. In den Semesterferien kann es schon mal sein, dass wir es im Sommer mal irgendwie 2-3 Mal ausfallen lassen, aber im Prinzip ist es regelmäßig einmal im Monat.
Gut, danke schön. Dann gucke ich mal weiter. Wegen der Vielfalt hatte ich ja gerade gehört, gesagt bekommen, sollte ich mal einmal rum um den Tisch gehen? Nein, hier, nein. Kann ich hier nochmal eine Frage loswerden?
Bitte. Hallo.
Sagst du auch deinen Namen?
Ich bin Nadine Rommerswinkel.
Nadine, warum bist du denn hier? Was ist für dich der Stammtisch?
Ich gehörte mit zu den Gründungsmitgliedern 2009 und das war ursprünglich so, dass wir Kirsten, ich glaube Katrin sogar auch noch und ein, zwei andere Mädels darüber nachgedacht haben, dass es ja eigentlich von der Quote alleine schon sein müsste, dass es mehr Homosexuelle an der Uni gibt. Und zu dem Zeitpunkt kannten wir auch eigentlich nur einen Mann, der sich als offiziell schwul geoutet hat. Und das war mit dem Anschluss, was wir gesagt haben, wir möchten gerne einen Kreis haben, wo Vielfalt gelebt werden kann in der Gemeinschaft. Und dann haben wir Christian kennengelernt und daraus wird dann halt immer die Initiative zusammen, wir wollen das regelmäßig auf die Beine stellen.
Und wie klappt das mit dieser Regelmäßigkeit?
sehr, also bei mir jetzt persönlich sehr unterschiedlich. Aufgrund von Sport, aufgrund von anderen Veranstaltungen, aber immer mal wieder. Und ich fühle mich hier wohl und zu Hause in dem Kreis.
Wie war das denn, als die Idee an die Offiziellen der Universität herangetragen wurde? Also eine Uni ist ja immer so ein bisschen konservativ wahrscheinlich unterwegs. Man kennt ja noch den Spruch unter den Talaren, der Muff von 1000 Jahren. So. Also das, ja. Unsere ist natürlich ein bisschen anders, aber ich kann mir vorstellen, auch das war nicht ganz ohne Probleme.
Das direkt haben, glaube ich, eher Florian, Christian und Kirsten miterlebt, weil die auch die Gespräche geführt haben. Aber was ganz klar war, dass halt Diversity schon wichtig war, dass es hier nicht um Homosexualität gehen soll, sondern wirklich um Diversity. Womit wir natürlich erstmal aus unserem Interesse heraus aus der Homosexualität gekommen sind letztendlich. Aber es war schon, glaube ich, nicht ganz so einfach akzeptiert zu werden. Und es ist auch so, dass beim Tag der offenen Tür zum Beispiel, dass halt auch, dass da Diversity wichtig ist, dass das klar wird. Und dass das nicht ein Interesse der Homosexuellen quasi ist, die sich fast ausschließlich ja momentan in diesem Kreis hier bewegen.
Ist das denn ein Verlust oder eher ein Gewinn, wenn man sozusagen in einem größeren Kreis aufgeht, also in dem Diversity-Gedanken, der ja auch körperliche Behinderungen, religiöse Ansichten und ach, ich weiß nicht, was da noch alles, Alter spielt ja da hinein, das Geschlecht, die sexuelle Orientierung, du hast ja gerade schon angesprochen. Also es ist ja ein großes Feld eigentlich. Ist das eher gut oder ist das eher so, wir nennen es mal ein bisschen anders, damit es nicht so... Ja, so einen Anstoß hat irgendwie.
Nee, es wäre total wünschenswert, wenn viele kommen würden mit anderen Interessen auch noch. Natürlich. Aber das passiert relativ wenig. Es gab mal vor, ich glaube, 2 Jahren, dass halt mehrere Studenten aus dem ersten Semester kamen mit unterschiedlichen Wurzeln. Das ist dann aber auch, glaube ich, schnell eingeschlafen, weil wir natürlich jetzt auch so ein eingefleischter Kreis sind, der über andere Sachen einfach auch spricht, über vieles Private. Und jetzt wir natürlich auch durch die vielen Jahre nicht mehr so viel Kraft da reinstecken, sage ich mal, Aktionen zu starten. Und aber es wäre wünschenswert, also kommt bitte alle. Das ist, ich finde es halt auch spannend, auch wenn man halt über Religionen, über andere Herkunftsländer, über Behinderungen unterschiedlichster Art reden würde, natürlich.
Also das heißt nicht, also es ist der schwul-lesbische Stammtisch, aber das heißt nicht, dass das auf das Thema beschränkt
ist. Nee, es ist der Diversity-Stammtisch geworden, initiiert durch schwul-lesbische Studenten und Mitarbeiter, aber natürlich offen für Diversity.
Gut, nehmen wir das als Schlusswort. Dankeschön. Möchtest du auch noch? Nein, auch ja, nein. Dann Dankeschön in die Runde und ich entlasse dich, Christian. Ich komme nicht nochmal zurück. Danke.
Ja, kommen wir wieder zurück aus dem gemütlichen Ratskeller. Also da wird man ja schon eingelullt, wenn man nur so ein bisschen die Hintergrundmusik so hört. Wieder in den Verwaltungstrakt der Bibliothek, wo wir hier sitzen. Kirsten Schütz mit mir. Und wir reden über Diversity. Was hast du mitgenommen aus dem, was wir gerade gehört haben?
Ja, was habe ich mitgenommen? Die Bestätigung dessen, dass das richtig ist, dass wir den Stammtisch immer und immer wieder stattfinden lassen, weil ich einfach denke, dass das wichtig ist und dass der Stammtisch auch gebraucht wird.
Ich habe da eine sehr tolle Atmosphäre erlebt, also so offen und unverkrampft, und zwar über, ich bin ja nur Mitarbeiter, über die Grenzen Mitarbeiter, Studierende, unterschiedliche akademische Grade und auch jetzt, die, also wir sagen ja hier Diversity, das sind das Thema Geschlecht, das Thema Behinderung, das Thema Alter, das Thema dieses und jenes, also auch über diese verschiedenen Themenfelder hinweg.
Ja.
Also das war wirklich ein sehr, sehr gelungener Abend für mich. Also schade, dass ich nicht so oft dabei sein kann. Also der Mittwoch ist leider unglücklich.
Vielleicht organisiere ich es nochmal um.
Ja, verschiebt sich das womöglich woanders hin. Ich habe nochmal eine Sachfrage. Der Christian hatte ja aufgezählt, dass es schwul, lesbisch, bisexuell, trans, inter und curious Leben an der UWH gibt. Dieses Curious, ist das so ein Sammelbegriff oder ist das nochmal eine besondere Form der sexuellen Identität?
Ich glaube, das ist ein Wort vom Christian.
Das sich ausgedacht.
Kann ich jetzt leider nicht mit Inhalt füllen.
Ja, also kurios. Also
ja, also ist, kurios wahrscheinlich im Sinne einfach von anders. Und,
oder Neugier. Also das, ja, also, man weiß ja nie, wo die Sachen so herkommen. Ne? Und er hat dann auch nochmal gesagt, also der Unterschied ist eine sexuelle Orientierung versus sexuelle Identität. Also die sexuelle Orientierung, das ist wirklich was, was ich quasi im Privaten machen kann. Das muss ich nie nach außen tragen. Aber in dem Moment, wo ich erzähle, dass ich mit meinem Mann irgendwo gewesen bin, dann komme ich ja irgendwie nicht aus der... Also das kann ich im Prinzip nicht verbergen. Warum sollte ich auch?
Ja.
Ich muss einfach... Also dieses kleine Coming-out, dieses tägliche, ist wahrscheinlich auch wirklich eine schwierige Geschichte. Also
ja, das stimmt. Das begegnet einem ja immer mal wieder, auch an Punkten, wo man nicht damit rechnet, dass man in dem Moment dann die sexuelle Orientierung mitdenken muss oder sollte. Ja.
Du hast vielleicht mal mit jemandem gesprochen. Gibt es das eigentlich auch im übertragenen Sinne, wenn ich mir vorstelle, ich habe jetzt irgendeine Krankheit, ich habe jetzt einen Diabetes entwickelt oder ich habe eine Krebsdiagnose bekommen oder so und erzähle das auch irgendwann mal zum ersten Mal oder Leute kriegen das mit, weil ich jetzt sage beim Kuchenessen, beim Gemeinsamen, nee, ich darf jetzt nicht mehr oder muss jetzt anders oder so. Ist ja auch eine Form von Coming out, die jetzt nicht der sexuellen Orientierung geschuldet ist, sondern weil einfach ich innerste Dinge preisgeben muss.
Ja.
Gibt es sowas auch? Und gibt es da auch Menschen, die zu dir kommen und sagen, ich habe da echt ein Problem mit, was kann ich denn machen?
Also Leute, die zu mir kamen, die ein Problem damit haben, habe ich bisher noch nichts erlebt. Es war eher so, dass Personen waren, die sich ihrer sexuellen Orientierung bzw. Identität eigentlich schon klar waren. Aber man natürlich schon so retrospektiv darüber gesprochen hat, wie war das bei dir? Oder wenn man das einfach mal so ein bisschen verglichen hat, jedes Coming-out ist ja individuell und jedes ist anders und das ist schon ganz spannend, das zu vergleichen. Und natürlich sind solche Geschichten auch, dass man vielleicht von Krankheiten erzählt, irgendwo ähnlich.
Mhm. Aber so ein Fall, dass du jetzt, dass hier jemand gesessen hat schon und gesagt hat, also irgendwie, ich weiß nicht, ich habe Spaß, Frauenkleider anzuziehen, ich weiß aber, ich bin Junge, ich darf das eigentlich nicht, ich würde im Sommer gerne mal mit einem kurzen Rock kommen, weil das A, schön aussieht und B, auch viel angenehmer ist, aber ich traue mich nicht und wie ist denn das? Soll ich das einfach mal machen? Soll ich mich dem Druck mal aussetzen oder würdest du mir empfehlen, nee, lass es lieber bleiben oder so? So eine konkreten Beratungen hast du noch nicht erlebt, oder?
Das noch nicht, nein.
Mhm. Könntest du dir denn vorstellen, wie du damit umgehst?
Ja, also das Wichtigste ist, dass man natürlich zuhört.
Mhm.
Und versucht, sich irgendwo in diese Situation hineinzuversetzen und dem Gegenüber zu vermitteln, dass all das, was er oder sie empfindet, in diesem Moment natürlich normal ist für diese Situation und ja, dass das nichts Schlimmes ist.
Mhm. Ja, kommen wir mal wieder ganz konkret zu diesem Steuerungskreis zurück. Wie ist denn der Status im Augenblick? Also ihr habt dieses Konzeptpapier entworfen, ihr macht Berichte und trefft ihr euch auch immer noch regelmäßig und überlegt, was sind so die nächsten Schritte? Ihr hattet ja drei Felder definiert aus dem großen Bereich der Diversity, also Gender, Familie, Menschen mit Behinderung. Und da seid ihr sozusagen dran. Das ist sozusagen die Agenda für den Augenblick.
Es ist so, dass wir uns ja, wie gesagt, zunächst auf den Bereich Gender konzentrieren und wir haben dann zwei AGs ins Leben gerufen.
Mhm.
Die erste AG hat sich mit dem Thema Optimierung des Bewerbungsverfahrens für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt.
Mhm.
Und die zweite AG, die jetzt momentan ganz aktuell tagt, beschäftigt sich mit dem Auswahlseminar Studierender. Also wir sind momentan damit beschäftigt, die verschiedenen Auswahlverfahren der einzelnen Fakultäten zu vergleichen und dahingehend zu prüfen, wie diversity-gerecht diese Verfahren ablaufen. Und letztendlich schwebt uns vor, eine Art Leitfaden zu erstellen für die einzelnen Kommissionen, um ja Gerechtigkeit, Diversity und ja, Chancengleichheit irgendwie gewährleisten zu können.
Ja, man könnte ja jetzt ganz platt sagen, da soll doch jeder kommen, da hat jeder die gleiche Chance und kann sich bewerben und wird halt gewählt oder nicht. Das ist ja so ein, wie heißt das so schön, ein willkürfreies Ermessensverfahren. Also ja, man muss also im Prinzip den Gutachter überzeugen durch sein inneres Feuer, was man so hat. Ich habe aber auch schon tatsächlich mal erlebt, dass jemand eigentlich von der Präsentation her geeignet gewesen wäre, wo dann aber jemand gesagt hat, ja, aber guck mal, wie alt er ist, bis der fertig ist, der war ein Medizinstudent, der muss ja 5 Jahre hier studieren, dann nochmal 5 Jahre Facharztausbildung, dann ist er 10 Jahre älter und dann, wenn der dann irgendwo als Assistent anfängt oder als Arzt anfängt, der kommt in der Klinik überhaupt nicht zurecht. Da wurde tatsächlich nach diesem Kriterium Alter ausgesondert. Wo ich spontan gedacht habe, berate doch diese Person und mach ihr klar, was das für ein Problem bedeutet. Und wenn die Person dann immer noch sagt, ist mir egal, ist mein Herzenswunsch, ich will das unbedingt machen. Ja. Und wenn ich hinterher da, was weiß ich, für blöde Schichtdienste machen muss, weil es kein anderer will oder weil sie mich irgendwie da irgendwie ein bisschen dissen, dann mache ich das einfach. Warum sollte man dann von Seiten der Institution sagen, nee, wollen wir nicht, machen wir nicht, unterstützen wir nicht. Also wäre das so ein Punkt zum Beispiel, an dem man dann ansetzen würde?
Das wäre genauso ein gutes Beispiel dafür, dass eben innerhalb dieser Gespräche solche Dinge nicht passieren sollten.
Ja.
Oder auch beispielsweise, dass die Kommission, also es wäre wünschenswert, wenn die Kommissionen paritätisch besetzt wären, das heißt also möglichst Frauen und Männer auswählen würden. Ich sage jetzt mal, das ist ein ganz plumpes Beispiel, aber mal angenommen, da säßen jetzt nur Männer und es käme jetzt eine hübsche Frau rein, die so durch ihre Optik bestechen würde, dass man hinterher davon ausgehen könnte, dass sie nur aufgrund dessen genommen worden wäre. Also das ist jetzt konstruiert, aber sowas sollte eben nicht vorkommen.
In der im TV, im Fernsehen, da gibt es ja solche Castingshows und ich habe das verfolgt das nicht, aber es gibt irgendeine, wo die Kandidaten erstmal sozusagen im Rücken der Gutachter auftreten.
Ja, genau, stimmt.
Und ich habe das auch von einem Sinfonieorchester mal gehört, dass die umgestellt haben also wenn da jemand mitspielen will, dann muss der halt vorspielen. Und die haben im Prinzip dann angefangen zu sagen, wir sagen euch nicht, welches Geschlecht die Person hat. Die spielt hinter einem Vorhang. Ja. Ihr hört einfach nur, ob euch das gefällt oder nicht. Und tatsächlich hat sich die Zusammensetzung der Positiventscheidungen geändert. Ja. Dadurch, dass man kein Bild vor Augen hatte. Das ist ja schon wirklich ein interessanter Beleg dafür, dass wir, obwohl es mal ein Konzert geht, es um Hören.
Ja.
Man lässt sich trotzdem vom Bild irgendwie beeinflussen.
Richtig, genau. Das sind auch Überlegungen, die wir bezüglich anonymisierter Bewerbungsunterlagen zum Beispiel hatten, dass wir darüber gesprochen haben, wie es denn wäre, wenn sich hier jemand bewerben würde und man gar nicht wüsste, welches Geschlecht diese Person hätte. Das Passbild wäre zum Beispiel nicht mit enthalten und man könnte das Alter nicht sehen. Mhm. Also eben alles Merkmale, die irgendwo wirklich gar nicht so wichtig sind.
Jawohl, das ist natürlich beim Alter, es ist immer schwierig, wenn jemand sagt, ich habe das gemacht, ich habe das gemacht,
richtig,
der hat halt einen Lebenslauf und wenn jemand aus der Schule kommt, dann hat er weniger da stehen, als wenn jemand dann schon mal 5 Jahre oder 10 Jahre was anderes gemacht hat.
Ja. Also gut, das eine oder andere kann man sich ja erschließen, das stimmt schon.
Das ist dann schon auch schwierig, das tatsächlich umzusetzen. Also es ist wirklich, scheitert dann manchmal vielleicht an der Praxis, wenn man
richtig,
so will.
Richtig, genau.
Ne? Dann ist es vielleicht auch dass man nicht nur solche Formalkriterien macht, sondern tatsächlich auch sowas wie ein Stimmungsbild irgendwie schafft. Ne? Gibt es eigentlich so geplante Aktionen für so einmal pro Semester irgendwie so eine Besonderheit? Ich habe hier auch Material gesehen, da habt ihr am Tag der Homophobie gegen die Homophobie habt ihr was gemacht. Es hat auch schon mal eine Aktion gegeben, da hat diese Regenbogenfahne hier im Haus gehangen.
Genau, stimmt, ja.
Das waren so Momente, wo das also wirklich plakativ wirklich da sind wir.
Das stimmt, das waren aber beides Aktionen, die von dieser Stammtischgruppe.
Ah, ja.
Das muss ich vielleicht kurz zur Erklärung noch sagen, dass die Stammtischgruppe eher ein, Anführungsstrichen, Privatvergnügen ist, beziehungsweise eher so eine Art studentische Initiative und der Steuerungskreis Diversity eben eine offiziell eingesetzte Gruppe ist. Und wir verfolgen natürlich ähnliche Ziele und Inhalte, aber die studentische Gruppe beziehungsweise die Stammtischgruppe macht andere Aktionen als jetzt der Steuerungskreis.
Ja, kann man sich ja auch vorstellen, dass das so ein bisschen mehr aus dem studentischen Leben spontaner, einfacher, vielleicht auch ein bisschen risikofreudiger als eine Steuerungsgruppe, die ja auch immer tausend andere Nebenbedingungen dann auch noch bedenken muss. Und man kann ja, will ja auch dann alle mitnehmen. Es gibt ja sicherlich auch Menschen, wie du gerade vorhin schon auch gesagt hast, die mehr oder weniger offen Berührungsängste haben. Ja. Und da ist ja auch die Frage der Dosierung vielleicht eine, die sich stellt.
Ne? Interessant ist da zum Beispiel beim Tag der offenen Tür habe ich am Anfang auch für die Dimension sexuelle Orientierung, Identität mitgeworben. Inzwischen verzichte ich da drauf, weil mir wirklich aufgefallen ist, dass es viele Eltern gibt, die da Abstand nehmen.
Aha.
Das sollte man nicht meinen, aber es ist so, dass wir an diesem Informationsstand in erster Linie für Geschlechtergerechtigkeit, Familienfreundlichkeit und Menschen mit Behinderung, das heißt Werben ist jetzt ein...
Legt den Schwerpunkt darauf.
Genau. Mhm. Und dass doch das Interesse größer ist, wenn man dieses scheinbar doch schwierige Thema sexuelle Orientierung weglässt. Oder beziehungsweise anders ausgedrückt, es scheint abzuschrecken. Was ich im Vorfeld nicht gedacht hätte, aber die Erfahrung zeigt, dass es so ist.
Da geht mein Kind nicht hin, das ist Sodom und Gomorra.
Ja, wirklich. Also das erschien mir.
Das ist erstaunlich, ne?
Also das, ich kann das jetzt nicht pauschalisieren und sagen, dass das alle natürlich so denken oder alle so sind, aber es gab durchaus Eltern, die dann irgendwie einen Schritt zurückgegangen sind und uns ganz genau unter die Lupe genommen haben, um zu gucken, was soll das jetzt? Wofür steht dieser Stand hier und was wollen die eigentlich?
Genau.
Ja.
Aufhebung von Sitte und Moral. Das hat ja, obwohl das damit überhaupt nichts zu tun hat.
Nein, also
das
natürlich ist ja, nicht.
Ich habe das in meiner, also so habe ich es jedenfalls als Kind auch verstanden, dass meine Elterngeneration gesagt hat, halt dich davon fern, da geht irgendwie die Welt unter, wenn du da nur in die Nähe kommst oder so. Dabei ist das ja, also die, ich kann so Promiskuität ausleben, entweder mit Gleichgeschlechtlichen oder mit nicht Gleichgeschlechtlichen, oder ich kann treu und brav an einem Partner hängen, ob ich nun homo oder heterosexuell bin, das ist doch hängt ja nicht miteinander zusammen. Also das wird irgendwie da werden zwei Sachen zusammengeworfen, die tatsächlich auseinandergepuzzelt gehören, um ein vernünftiges Urteil fällen zu können.
Das stimmt, ja.
Aber wie kriegt man das vielleicht transportiert? Das ist eine schwierige Aufgabe.
Das ist auch eine schwierige Aufgabe, ja.
Unsere Gesellschaft tut ja so frei.
Ja.
Ich bin schwul und das ist gut so.
Richtig,
diesen Satz hat man ja gehört. Mhm. Ne? Und
ja, so offen ist die Gesellschaft gar nicht, wie man denkt.
Aber wenn wir vom Schwulen mal wegkommen, was ist denn mit Menschen mit körperlichen Einschränkungen zum Beispiel? Also die jetzt nicht so schnell sind wie andere oder die eben auf Rollstuhl angewiesen sind oder hast du solche Beratungsgespräche hier auch?
Ja, ist das ein Thema? Das ist auf jeden Fall ein Thema. Mhm. Also es gibt ja einige Menschen bei uns an der Uni, die eben ganz offensichtlich eine Behinderung haben und dann gibt es aber auch Fälle von Menschen, ich hatte zum Beispiel mal eine Mitarbeiterin, die hörgeschädigt ist. Mhm. Das ist ja erstmal etwas, was man nicht sieht.
Nee.
Ganz, ganz klar. Und die hat mir dann so ein bisschen berichtet, wie sie im Alltag an ihrem Arbeitsplatz klarkommt, dass sie zum Beispiel auch Hilfen hat und es war sehr interessant für mich dann auch mal so zu vergleichen, was es überhaupt für Arten von Behinderungen gibt und wie man damit auch dennoch gut arbeiten und studieren kann. Mhm. Und dann gibt es natürlich auch ganz konkrete Fälle, dass man jetzt hier guckt, wie die Rollstuhlfahrer ihre Seminare belegen können, damit sie alle Räume betreten oder was heißt befahren können. Das ist
das gibt's auch ja so ein
ganz
so
praktisches Thema.
Wartungstage, ja, wo der Aufzug dann mal für einen halben Tag oder so außer Betrieb ist, das wird dann schon schwierig wahrscheinlich.
Ja.
Ne? Ist nicht so. Und natürlich die ausgebauten Dach,
natürlich
also die nachträglich ausgebauten Dach, genau. Seminarräume, die sind dann nur über Treppe zu erreichen. Aber da wird das erlebe ich also auch bei den Kollegen bei uns in der Abteilung, dass dann eben versucht wird, immer umzubuchen. Ja. Also die Gruppe, wo die Personen oder die Personen mit Bewegungseinschränkungen dabei sind, dass die dann irgendwie in die Räume kommen, die man eben per also ebenerdig oder per Aufzug erreichen kann.
Ja. Und das ist natürlich das Schöne hier daran, dass wir so klein wiederum sind, kann man auf individuelle Bedürfnisse eher eingehen als an so einer großen Uni wie der Ruhr-Universität.
Ja, da kann man im Prinzip nur wirklich institutionell denken. Ja. Also sagen, alle Räume barrierefrei, egal wie.
Genau.
Man kann ja nicht gucken, welche Teilnehmer ist jetzt da
gerade
drin.
Ja.
Ich habe das einmal bei einer größeren Veranstaltung hier im Audimax gesehen, da saß jemand mit einem Laptop. Und hat die ganze Zeit das, was da wohl gesprochen wurde, mitgeschrieben. Was passiert hier? Also was ist das? Eine Protokollführerin? Aber da saß jemand daneben und der schaute immer auf den Bildschirm und las im Prinzip mit, was da geschrieben stand. Also das war so eine Art Simultanuntertitelung der Veranstaltung. Also die schreibende Person war eine Hilfsperson für die lesende Person, die es offenbar nicht hören konnte.
Ja.
Das war für mich auch so, dass ich musste immer wieder hingucken, ist auch doof, ne? Also weil es einfach so, was machen die da? Das ist ja interessant. Und man guckt so hin und gleichzeitig kommt man in so eine Gaffer-Situation und setzt diese Person jetzt da seinen eigenen neugierigen Blicken auf, was ich dann auch wieder denke, kannst du doch nicht machen, du kannst jetzt nicht einfach so darüber gucken, aber es ist einfach so spannend.
Ja, ich glaube, da kann sich auch keiner von freisprechen, dass man da so, nicht, nicht guckt.
Ja, ne? Also aber wenn solche Personen hier zum Beispiel arbeiten, kommen die automatisch erstmal mal mit dem Diversity-Kreis irgendwie in Kontakt oder habt ihr gar nicht mit grundsätzlich mit jeder Art von Behinderung oder mit Assistenzen oder irgendwas zu tun?
Also automatisch kommen sie nicht mit uns in Kontakt, aber es ergibt sich einfach oft.
Mhm.
Ich hatte zum Beispiel mal einen Studierenden, der eben Schwierigkeiten hatte, eine Klausur zu schreiben aufgrund seiner Behinderung. Und für den habe ich dann ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie das hieß, auf jeden Fall so eine Art Arbeitserleichterung. Der hat dann irgendwie mehr Zeit bekommen als die anderen und hat dann eben unter anderen Voraussetzungen mitschreiben dürfen.
Mhm. Da nimmst du dann auch Kontakt mit den Fakultäten auf und sagst dann hier, also wir haben folgenden Fall und üblicherweise wird das so und so.
Nachteilsausgleich heißt das, glaube ich.
Ja,
das fällt mir wieder ein.
Ja, soll ja eben jeder die gleiche Chance haben. Und
ja, und das Wichtigste ist natürlich, dass wir über sowas dann aber auch informiert werden. Wenn die Person das nicht sagt, dann kann man natürlich auch nichts machen. Das ist...
Dann, das ist das Problem eigentlich.
Wir versuchen natürlich gerne Hilfestellungen zu leisten, aber man muss das natürlich auch erfahren.
Mhm.
Ebenso auch, wenn es irgendwo Probleme gibt, dass man dann darüber informiert wird.
Ja, was zuletzt die Nadine in dem Einspieler gesagt hat, kommt doch einfach, alle sind eingeladen, also wir wollen wirklich die Vielfalt in der Gemeinschaft leben, also es soll nicht... so eine Vereinzelung stattfinden und jeder mit seinem Problemchen da irgendwie alleine sein, aber auch jetzt nicht unbedingt so ein betroffener Club, so jeder erzählt sich jetzt, was heute wieder irgendwie wehtut oder was weiß ich. Ich bin aber mehr behindert als du oder ich bin noch mehr schwul als du, ich bin der dollere Schwule oder was auch immer. So ein Leistungswettkampf, sondern einfach eine sehr offene niederschwelliges Akzeptieren, Annehmen. Also so habe ich jedenfalls diese 10 Leute, die da saßen. Also für mich war das ein sehr angenehmer Abend. Und wenn das der Geist ist, den ich da exemplarisch erleben konnte, dann kann man ja auch nur sagen, kein Grund, da irgendwie Kontakt zu meiden.
Richtig, das stimmt, ja.
Aber wir müssen im Kopf haben, da gab es eben jemanden, der gesagt hat, lass mich mit dieser E-Mail in Ruhe.
Genau.
Der hat ja auch irgendwie auch sein Recht, so zu handeln. Ja,
ja, das stimmt.
Den kann man jetzt nicht abstempeln.
Es gibt auch einige Personen, die dann nach dem Stammtisch immer sagen, wer war denn da? Er sagt doch mal, ne? Er zählt doch mal ein paar Namen auf. Ich dann sage, entweder ihr kommt selber und schaut es euch an oder ihr werdet eben nicht erfahren, wer da so sitzt, weil ich da nicht mit hausieren gehen möchte, wer sich daran beteiligt. Und das sind auch immer so Reaktionen, wo ich irgendwie denke, ja, da muss einfach noch mehr Aufklärungsarbeit geleistet werden. Weil so, ich kann es jetzt nicht verstehen, was daran so spannend sein soll, zu erfahren, wer genau an diesem Stammtisch teilnimmt.
Ja.
Und wenn es mich so sehr interessiert, dann setze ich mich halt dahin. Aber dann würde ja auf der anderen Seite die Gefahr bestehen, dass andere, die spontan zufällig vorbeikommen, denken, ach guck mal, da sitzt XY, der muss ja schwul sein, sonst wird er da ja nicht an diesem Tisch sitzen. Mhm. Und allein diese Denkweise, finde ich, ist schon ein Grund dafür, dass das wichtig ist, dass man noch mehr aufklärt einfach.
Ja. Wenn du ein großes Budget bekommen würdest, sagen wir mal, die Uni würde jetzt im Lotto gewinnen, was ja nicht passieren kann, aber du hättest jetzt plötzlich irgendwie einen großen Topf voll Geld, was würdest du in dieser Aufklärungsarbeit machen? Hättest du eine Idee?
Das ist eine gute Frage. Da müsste ich mal drüber nachdenken. Das hat sich ja bisher noch nie so ergeben, dass ich da größere Summen zur Verfügung gehabt hätte. Also was mir vorschwebt, was ich gerne mal machen würde oder was ich interessant fände, ist eben auch die Integration des Themas Diversity in die Forschung und Lehre, beziehungsweise in die Lehre. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass man eine Ringveranstaltung stattfinden lassen könnte, die jedes Mal Diversity unter einem anderen Gesichtspunkt beleuchtet. Die Geschichte des Diversity Managements oder Diversity und Soziologie und Medizin. Da gibt es ja ganz viele verschiedene Bereiche, die irgendwie interdisziplinär dann zusammenhängen könnten. Mhm. Und das fände ich zum Beispiel spannend und ich könnte mir vorstellen, dass das Thema auch irgendwie für andere nachvollziehbar machen lassen würde.
Also du willst schöne Ringvorlesung, sowas.
Wäre jetzt so spontan eine Idee, die ich jetzt hätte, weil wir irgendwo in unserem Konzept auch festgehalten haben, dass wir, ich muss mal kurz gucken, ob ich das spontan jetzt hier sehe. Ja, eben unter dem Stichwort Transparenz eben auch nach Wahrheit streben, Diversity als Querschnittsaufgabe, dass Diversity eben in allen Bereichen der Universität eine Rolle spielen sollte und ja, dass es eben schön wäre, wenn man Diversity in die Forschung und Lehre integrieren könnte. Und das wäre etwas, was ich mir gut vorstellen könnte, da in der Lehre so etwas zu entwickeln.
Wie stehst du zu dieser Quotenregelung, die da jetzt neuerdings immer so diskutiert wird?
Also Quote ist jetzt nicht unbedingt mein Ding, weil ich eigentlich finde, es sollte eine Geschlechtergerechtigkeit geben. Also uns geht es auch nicht in erster Linie darum, einfach nur vorausgegebene Zahlen zu erfüllen, sondern es sollte ein Gleichgewicht der Geschlechter entstehen, aber nicht aufgrund irgendwelcher vorgegebenen Zahlen, sondern aufgrund der Leistung und der Persönlichkeit desjenigen oder derjenigen. Und genauso gut wie wir auf der einen Seite versuchen, vielleicht Frauen zu fördern, gibt es auch andere Bereiche, wo Männer unterrepräsentiert sind, wie zum Beispiel im Studiengang Psychologie, wo man da auch mal schauen könnte, wie kann man da die Jungs irgendwie mehr dazu bewegen, Psychologie zu studieren. Also soll nicht in erster Linie, also Gender- und Geschlechtergerechtigkeit soll nicht unbedingt immer mit so eingleisig als Frauenförderung, sondern eben als Gleichstellung der Geschlechter betrachtet werden. Und insofern ist die Quote, finde ich, nicht erstrebenswert.
Bei unserer Weihnachtsfeier, oder war das bei der Begrüßungsfeier, neuer Mitarbeiter, war ja auch ein junger Mann dabei, der bei den Zahnärzten, Zahnarzthelferin.
Genau.
Da fehlte schon fast der richtige Begriff. Da. Also der hat sich da beworben und ist genommen worden. Also er ist der Hahn im Korb.
Ja, genau.
Total witzig. Genauso gibt es ja im Kindergarten, gut, der gehört jetzt nicht unmittelbar zur Uni, aber der ist ja auf dem Gelände der Uni, gibt es ja auch einen Erzieher, der dann da mit den Kindern immer rumläuft, dessen Nerven ich bewundere.
Das stimmt.
Ja, gut, mit diesem Ausblick in die nicht vorhandene Finanzzukunft wollen wir so langsam mal zum Ende kommen. Hast du noch irgendeinen Wunsch, irgendeinen Aufruf, den du jetzt an dieser Stelle unterbringen kannst? Hast du eine Bitte an die Universitätsgemeinschaft?
Ja, also ich kann nur dazu aufrufen, dass man, falls irgendwelche Probleme entstehen sollten oder falls es irgendwelche Benachteiligungen geben sollten, man sich nicht davor scheuen sollte, Kontakt zu uns aufzunehmen. Und ich hoffe, dass das Thema Diversity jetzt ein bisschen transparenter geworden ist, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die Studierenden jetzt ein bisschen mehr mit dem Begriff Vielfalt anfangen können. Und man sich jederzeit an uns oder beziehungsweise auch an mich wenden kann, wenn diesbezüglich weitere Fragen da sind. Und ich mich natürlich auch freuen würde, wenn der Stammtisch weiterhin besucht werden würde.
Ja, ich kann da nur empfehlen. Also mein Eindruck war sehr, sehr gut. Ich glaube, Vielfalt kann oft auch anstrengend sein.
Ganz bestimmt.
Also, wenn alle gleich sind, ist es oft einfacher, weil man ja nicht diesen, muss nicht auf jeden eingehen und Widerstand irgendwie überwinden, aber letztendlich, also wie bei der Monokultur in der Waldwirtschaft, wenn dann überall gleiche Bäume stehen und ein Käfer kommt und frisst alles nieder, dann ist alles hin. Und wenn es ein durchmischter Wald ist, dann geht mal das eine vielleicht kaputt, das andere, aber der Wald an sich bleibt da. Und das ist, glaube ich, auch so der Gedanke, der grundsätzlich dahinter steckt, dass also eine durchmischte Gesellschaft, eine stabilere Gesellschaft.
Genau, also es soll jetzt nicht sein, dass eine, der Begriff der Monokultur ist sehr schön, also dass eine dominante Gruppe die Kultur oder die Leitkultur einer Organisation maßgeblich bestimmt, sondern dass alle daran teilhaben, die Kultur einer Organisation weiterzuentwickeln, und ich denke, da ist Diversity ein sehr guter Ansatz.
Ja, schönes Schlusswort. Kirsten, danke. Ich danke dir ganz herzlich.
Danke auch.
Gehört, Kirsten Schütz, Mitarbeiterin der Bibliothek, aber auch Ansprechpartnerin mit diesem blöden Wort für das Thema Diversity.
Genau.
Gut, herzlichen Dank.
Danke auch.
Und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.